Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt, wie an jedem ersten und dritten Montag des Monats, heute eine einstündige Sendung. Wir haben uns als Thema vorgenommen, die Koalition verschärft die Sicherheitsgesetze. Mit mir im Studio Heinz und für die Technik und Musik zuständig Bernd. Da hat es doch in den vergangenen Wochen eine ziemliche Aufregung um Gesetzesinitiativen gegeben, die der Innenminister eingebracht hat oder plant, unter dem Stichwort Sicherheitsgesetze. Darunter ist ein ganzes Bündel von Vorhaben und Maßnahmen zu verstehen, die von der zentralen Datenerfassung über den großen Lauschangriff bis zur Rasterfahndung reichen. Aktueller Gegenstand der Aufregung ist vor allen Dingen die heimliche Online-Durchsuchung von Privatcomputern, die Novelle des Passgesetzes, mit der es erlaubt werden soll, sogenannte biometrische Daten, in diesem Fall die Abdrücke der beiden Zeigefinger, nicht nur im Pass selbst zu speichern, sondern gleich auch noch in den 5300 bundesrepublikanischen Meldestellen. Gemeint ist damit die Vorratsdatenspeicherung, der zufolge, das verbirgt sich hinter diesem Terminus technicus, alle Kommunikationsanbieter die Verbindungsdaten von Telefon, Handy, E-Mail und Internet 6 Monate lang speichern müssen, sowie der direkte Zugriff der Polizei auf die Datenbanken der Meldestellen. Bei dem politischen Hin und Her der letzten Wochen um die Verschärfung der Sicherheitsgesetze, ob Schäuble jetzt endgültig zu weit gehe und übertreibe, wie in Teilen der Opposition, aber auch seitens des Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung zu hören war, fällt gleich von vornherein auf, dem zentralen Argument, das Schäuble in der Debatte vorbringt, mag sich niemand verschließen. Dass angesichts der Gefahr des Terrorismus die Sicherheitsgesetze sein müssen, das ist die selbstverständliche Basis, die unhinterfragte Voraussetzung, von der die Debatte ausgeht, die dann der Substanz nach nur noch um das Ausmaß der Verschärfung kreist. Das zeigt sich dann an Fragen wie oder auch Einwänden wie Nutzung von Mautdaten zur bei der Aufklärung besonders schwerer Verbrechen begangener Schandtaten wie Mord und Totschlag schon, bei terroristischen Anschlägen erst recht, aber nur bei der Aufklärung und nicht bei der Vorbeugung. Oder Abhören von Gesprächen in Privatwohnungen, die zuvor mit den entsprechenden Wanzen präpariert worden sind, schon, aber nicht durch Polizei und Geheimdienst, sondern nur durch Richter, die dann darüber befinden, was rein privat und was ermittlungstechnisch relevant ist. Oder bei der Vorratsdatenspeicherung, Gesprächsteilnehmer, Dauer und Standort der Gespräche schon, aber nicht ihr Inhalt. Daneben gibt es dann die ewige Debatte um das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Ob es sich bei Schäubles Plänen etwa um ein rechtsstaatliches Abbruchunternehmen handelt, wie laut FR vom 26. April der grüne Innenpolitiker Wolfgang Wieland meint. Ob die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit gefährdet sei, wie SPD-Chef Kurt Beck laut Zeit Online der Regierung, der seine Partei selbst angehört, vorwirft. Oder mit den Worten des Bundesbeauftragten für den Datenschutz Peter Schaar, die er in der Tagesschau zum Besten gegeben hat: Die Frage ist ja, ob wirklich ein Mehr an Sicherheit erreicht wird. Dieser Nachweis sei ja noch nicht erbracht worden. Selbst wenn es ein Mehr an Sicherheit geben würde, dann muss man die Frage der Verhältnismäßigkeit und auch die Missbrauchspotenziale diskutieren. Und auf die Frage der Tagesschau, was er denn empfehle, antwortete Schaar: Ich halte es für verfehlt, im Schnelldurchgang diese zusätzlichen Maßnahmen zu beschließen. Vor der Verabschiedung des Passgesetzes sollte noch einmal intensiv darüber diskutiert und dabei auch wissenschaftlicher Sachverstand herangezogen werden. Wir brauchen belastbare Aussagen darüber, welche Auswirkungen diese Maßnahmen einerseits für die Sicherheit und andererseits auf die Bürgerrechte haben. Dieser Debatte, wie effizient die Gesetze sind, also wie und wie sehr der Kontroll- und Repressionsapparat des Staates verfeinert werden muss, in welchem Ausmaß dem Bürger weitere Überwachungsmaßnahmen zugemutet werden können, werden wir uns in der heutigen Sendung sicherlich nicht anschließen, sondern diesen Überlegungen eine grundsätzlich andere Sichtweise entgegensetzen. Eine Sichtweise, die eben nicht alle ideologischen Gleichungen mitmacht und teilt, die in die offizielle Debatte eingehen und bei den staatlichen Maßnahmen unterstellt sind. Demgemäß gliedert sich unsere Sendung heute in die folgenden Aspekte. Was treibt den Staat? Übrigens nach Aussagen seiner Vertreter nicht erst seit heute, wenn er die Befugnisse, die er sich und seinen Überwachungs- und Kontrollbehörden in Sachen innere Sicherheit zuweist, immer mehr verschärft. Welche Lage diagnostiziert er? Was ist davon zu halten, wenn laut maßgeblicher Auffassung der herrschenden politischen Kreise die Frage der Grenzen der Sicherheit verschwimmen und neu bestimmt werden müssen? Zweitens, welche Kritik oder auch Selbstkritik formuliert der Staat, wenn doch zugleich nach Aussagen der Bedenkenträger in den eigenen Reihen schon alle Instrumente vorhanden sind? Was treibt ihn zu dieser neuen Radikalität? Welche Mängel diagnostizieren dann die Macher und Scharfmacher in den Parteien? Drittens, wie sieht es eigentlich mit der Verteilung, um es mal so zu sagen, von Opfer und Täter aus? Sind wir alle schließlich unseres Innenministers Opfer, wie es uns Herr Schäuble immer wieder gerne vorbuchstabiert? Oder verhält sich die Sache vielleicht doch etwas anderes? Wer zahlt eigentlich den Preis für die neuen Gesetze und worin besteht er? Und zu guter Letzt, wenn noch etwas Zeit bleiben sollte, was kann man denn der aktuellen Debatte über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit entnehmen? Welche Aufklärung lässt sich den Maßnahmen des Staates in dieser Frage der gefährdeten Freiheit, die durch die Sicherheitsgesetze immer stärker gefährdet werden soll, entnehmen? Mit mir im Studio Heinz, und ich bitte Heinz jetzt gleich mal mit der ersten Frage zu beginnen. Was treibt den Staat, wenn er die Befugnisse in puncto Sicherheit immer mehr verschärft? Welche Lage diagnostiziert er in Sachen Sicherheit? Heinz, bitte.
Ja, also schon ein sehr eindrucksvoller Katalog, diese Sicherheitsgesetze. Ein Katalog, den der Franz gerade eben nochmal in Erinnerung gerufen hat. Eindrucksvoll dahingehend, wie umfassend der Staat uns als sein Sicherheitsrisiko definiert. Wirklich uns alle, ich und du und Müllers Kuh, alle unterschiedslos ein Sicherheitsrisiko. Naja, der Franz hat es erwähnt, die zündende Begründung dafür, warum das so sein muss, das angeblich Unwidersprechliche, das heißt, wir sind von einer terroristischen Gefahr bedroht. Die Terroristen, die machen das alles notwendig. Na gut, da möchte ich das verehrte Publikum mal ein bisschen in folgende Richtung lenken. Man sollte nicht einfach sich damit zufrieden geben, zu sagen, ja, ja, die Terroristen, das wissen wir schon, das sind garstige Leute. Spätestens seit dem 11. September kann auch unser einer von sowas betroffen sein. Und davor muss der Staat uns natürlich schützen. Ich möchte ein bisschen davor warnen, sich mit dieser mit diesem Befund zu begnügen. Der kommt mir reichlich kurzschlüssig vor. Und zwar aus folgenden Gründen. Wenn der Staat diese neue Sorte Gegner, mit denen er es spätestens seit 9/11 zu tun kriegt, als Terroristen rubrifiziert und dementsprechend behandelt, dann hat er damit noch weitaus mehr für sich definiert und setzt weitaus mehr praktisch in die Welt, als irgend sowas wie die Vorstellung, wenn ich auf dem Schulweg bin, dann muss ich vor dem Bin Laden geschützt werden oder so ähnlich. Überlegt mal, was das besagt. Wenn im Laufe dieser Terrorismus-Affäre sich unsere Sicherheitspolitiker im Verein mit ihren Kollegen von der Verteidigungsfront, also von den Verteidigungspolitikern, zu der gemeinsamen Diagnose vorgearbeitet haben, die da heißt, heutzutage, wegen der terroristischen Bedrohung nämlich, sind äußere und innere Sicherheit überhaupt gar nicht mehr zu trennen. Und deswegen muss man beispielsweise dem Schäuble sein Spezialsteckenpferd, die Bundeswehr im Inneren einsetzen, aber das ist nur ein Aspekt davon. Also die Lagediagnose heißt, die offizielle äußere und innere Sicherheit seien nicht mehr zu trennen. Überlegt mal, was damit immerhin alles an politischer Definition in die Welt gesetzt ist. Man hat es bei den Terroristen, die unsere innere wie unsere äußere Sicherheit gefährden, zu tun, a, mit einem Feind, b, mit einer speziellen Sorte Feind. Und beides ist erstmal bitter ernst zu nehmen. Ich meine jetzt aus der staatlichen Optik. Ein Feind, äußere und innere Sicherheit sind nicht mehr zu trennen, da wird also die äußere Gefahrenlage, die mit einem Krieg normalerweise einhergeht, diese äußere Gefahrenlage wird in Anspruch genommen in Bezug auf diese Terroristen. Man ist mit denen im Krieg. Andererseits ein spezieller Feind, weil der hat ja gar keine eigenen Armeen, der hat noch nicht mal einen eigenen Staat, von dem aus er uns mit Krieg überzieht oder irgend so etwas, sondern der hat eine Anhängerschaft, die sich, wie es heißt, im zivilen Leben von Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland eingenistet haben, die dort gewissermaßen eine innere Front, so eine Art fünfte Kolonne dieses Feindes bilden, und das mitten unter uns. Also insofern ist mit der Spezialität dieser Feindbeschreibung ja schon hinzugesetzt, der Feind steht bereits im eigenen Land. Und zwar nicht als quasi offene, ehrliche, militärische Rambos oder so etwas, sondern die sind unter uns, geben sich nicht zu erkennen, bis sie dann heimtückisch zuschlagen. Also das ist immerhin die Lagedefinition. Wir befinden uns in einem Kriegszustand, so deklarieren es unsere Sicherheitspolitiker. Und das sagen sie durchaus auch an die Adresse von uns allen, also an die Adresse der Insassen von ihrem Laden. Wir befinden uns jedenfalls in einer Art Kriegszustand. Auch die ist wieder ein bisschen speziell gestrickt. Zwar wird ja nicht die Tagesordnung, also die Tagesordnung des kapitalistischen Erwerbslebens und der paar Freizeitvergnügungen, die einem da bleiben, über den Haufen geworfen. Weder werden die Arbeiter vom Arbeiten in der Fabrik abgehalten, noch werden die Rentner davon abgehalten, ihre 0,5% Rentenerhöhung zu verjuxen. Nein, da ändert sich erstmal nichts. Aber so viel will die Terrorismusdefinition und die praktischen Folgerungen, die die Politik daraus zieht, schon gesagt haben, alles das, unser gewöhnliches Werkeltagsleben, das wird unter einen großen Generalvorbehalt gestellt. Und der heißt, es gibt eine neue Hauptaufgabe, eine neue Haupttagesordnung, nämlich zuerst und vor allem hat der Staat sein Gewaltmonopol gegen einen immer und überall drohenden Feind sicherzustellen. Also, wisst ihr ja, the evil is always and everywhere, hat die erste allgemeine Verunsicherung schon vor 9/11 gesungen. Und das ist ungefähr das Generalmotto, mit dem auch ein Generalvorbehalt gegen all die normalen Betätigungen, die unser einer so ausübt, in die Welt gesetzt wird. Also, noch einmal, die Feinddefinition der Terroristen, die ist von oben bitte ernst gemeint. Und auch, dass die äußere und die innere Sicherheit nicht mehr zu trennen seien, auch das wird praktisch verfolgt. Einerseits, indem auswärts der Feind bekämpft wird, wie es unsere politische Führung gerade für zweckmäßig und angemessen hält. Und dementsprechend befiehlt sie ja momentan gerade unseren Jungs von der Bundeswehr und Mädels, dass die am Hindukusch die Freiheit verteidigen. Für daheim heißt das, das Leben in der Bundesrepublik Deutschland erhält den Charakter einer Heimatfront im Kampf gegen diesen internationalen Terrorismus. Also das öffentliche und das private Leben, das wird den höchsten Sicherheitsanforderungen unterworfen. Und auch das sollte man nicht einfach so zur Kenntnis nehmen und dann als neue Realität oder neue Tagesordnung schlucken, sondern das sollte man immerhin mal dran zur Kenntnis nehmen. Diese bekannte, ich würde behaupten, ideologische Gleichung, der Staat dient den Menschen, der Staat dient seinen Bürgern oder so etwas. Diese Gleichung, Staat dient Menschen, die wird im Lichte einer quasi Kriegserklärung vom Staat jetzt mal umgedreht gelesen. Wenn das schon so sein sollte, dass der Staat den Menschen dient, dann ist das umgekehrt, heißt das umgekehrt aber auch, der Staat, der ist die Bedingung für alles, was seine Menschlein so tun und treiben. Und wenn diese Bedingung für alles jetzt behauptet, dass sie auf dem Spiel steht, dann verlangt der Staat diese Bedingung von uns allen, von uns Menschlein, aber auch offensiv, dass wir ab sofort sein Werkzeug sein sollen. Also wir ihm mit seinen Sicherheitsbedürfnissen zu dienen haben. Naja, und da wird das Dienen dann auch ganz handfest. Die Jungs und Mädels von der Bundeswehr, die müssen dann halt am Hindukusch gerade ihre Rübe hinhalten. Und was uns alle hier an der Heimatfront angeht, sind wir halt mit diesem speziellen Feind befasst. Mit diesem speziellen Feind, der Zivilflugzeuge zweckentfremdet, um sie in Hochhäuser zu steuern. Oder der Bomben in zivile Züge deponiert und so Zeug. In Bezug auf diesen speziellen Feind heißt dann die staatliche Definition von Sicherheit, Das ganze zivile Innenleben von unserem Laden hier, das ist ja dann offensichtlich der Nährboden für die terroristische Gefahr. Also wird das ganze zivile Innenleben dieses Ladens dann auch von oben als ein Sicherheitsrisiko definiert. Wunderbar abzulesen an dieser bekannten terroristischen Figur des Schläfers. Wisst ihr ja, ne? Das sind diese Leutchen da. Unerkannt weilen sie unter uns, machen sich unauffällig, quasi wie jedermann. Und dann irgendwann schlagen sie zu. Und ist ja in dem Sinne dann nicht zu verhindern, weil vorher haben sie sich ja so gut getarnt. Also diese Figur des Schläfers, die würde genau genommen, wenn man es jetzt so buchstäblich nimmt, wie es einem immer ausgemalt wird von oben, dem vorzubeugen, dass ein Schläfer tätig wird, das ist eine Unmöglichkeit, wenn der so ist, wie man ihn uns schildert. Es wird aber gerade von den Sicherheitsgesetzen, unter der Anleitung erst vom Schili und jetzt vom Schäuble, der Schläfer keineswegs für die Unmöglichkeit der Aufgabe einer totalen Sicherheitspolitik genommen, sondern ganz umgekehrt, an diesem Schläfer wird dann bebildert die Größe der Herausforderung, der die Sicherheitspolitik und ihre Sicherheitsorgane sich gewachsen zeigen müssen. Die Größe der Herausforderung, bebildert an der Figur des Schläfers, ist nichts weniger als die vorsorgliche Eliminierung dieser terroristischen Gefahrenquelle, bevor sie sich als Gefahrenquelle praktisch betätigen kann. Das ist nun mal eine Aufgabenstellung für Sicherheitsorgane. Die hat's in sich. Eliminierung eines Verbrechens, bevor der Verbrecher zuschlagen kann. Das ist, also um diesen Vergleich gerade nochmal zu bemühen, das ist durchaus ganz offensichtlich eine andere Stellung, als die unser Staat an die Adresse seiner gewöhnlichen Verbrecher einnimmt. Denen kommt er zwar auch mit der ganzen Schärfe seines Gesetzes und mit der Wucht der Repression in Knästen und was weiß ich alles, aber er rechnet als bürgerlicher Staat ewig und drei Tag mit dem Stattfinden des gewöhnlichen Verbrechens, vom Diebstahl bis meinetwegen zum Mord aus Eifersucht oder so etwas. Und in dem Sinne ist die Beteuerung, das Verbrechen solle beseitigt werden, nie buchstäblich ernst gemeint. In Hinsicht auf diese terroristische Gefahr hingegen, da macht sich unsere Sicherheitspolitik allen Ernstes anheischig, das einmal buchstäblich durchzuexerzieren, nämlich Beseitigung dieser Sorte Verbrechen. Naja, dementsprechend schärfen sie dann ihre Instrumente.
Wir sind so weit gekommen, dass kennzeichnend für die aktuelle Debatte und den aktuellen Standpunkt um die Sicherheitsgesetze die Aufhebung der Trennung von innerer und äußerer Sicherheit ist. Heinz hat ausgeführt, dass das zivile Alltagsleben in den imperialistischen Metropolen, an führender Stelle natürlich damit auch in Deutschland, von höchster Stelle neu definiert wird als eine Art Kriegszustand, wobei das normale Erwerbsleben erst einmal seinen normalen Gang weitergeht. Es reißt ein neuer Standpunkt ein. Alles, was die Insassen seines Landes so treiben, stellt der Staat unter einen großen Generalvorbehalt. Er muss zuerst und vor allem sein Gewaltmonopol gegen einen immer und überall drohenden Feind sicherstellen. Das ist im Begriff des Terroristen, der von staatlicher Seite zunächst mal nicht fassbar ist, erst recht nicht als ein Gegner auf Augenhöhe, ein staatliches Gebilde mit Grenzen und Armee, das ist im Begriff des Terroristen zusammengefasst. So viel ist bislang ausgeführt worden, dass bei der Sicherheitslage der Staat eine deutliche Klarstellung macht über das Verhältnis von Gewalt und Bürger. Er, der sich sonst gerne als Diener seiner Bürger geriert und vorstellig macht, fordert jetzt, wo er sich gefährdet sieht, die bedingungslose Unterordnung unter seine neuen Sicherheitsgesetze. Er diagnostiziert gar das gesamte zivile Innenleben als ein einziges Sicherheitsrisiko, das die zuständigen Sicherheitsingenieure, die an den Sicherheitsgesetzen und Kontrollorganen und Repressionsorganen basteln, nicht richtig im Griff hätten. Nach seiner Diagnose lassen die sicherheitspolitischen Vorkehrungen einiges zu wünschen übrig und er sinnt aus diesem Standpunkt heraus auf Verschärfung. Dabei, wenn es jetzt um diese Verschärfung gehen soll, gibt es einen quantitativen und einen qualitativen Aspekt. Ich möchte kurz auf den quantitativen eingehen. Heinz wird was zu dem qualitativen sagen. Den mit der Materie befassten Politikern, vor allen Dingen in der Opposition, denen, die sich dem Vorhaben der Regierungspartei, namentlich Schäubles, nicht vorbehaltlos anschließen, fällt selbst noch auf, dass der Staat in Sachen eigener Ausstattung mit einem umfassenden, ausgeklügelten, für alle möglichen Fälle präparierten, vielstufigen Kontroll- und Repressionsmechanismus nichts hat anbrennen lassen. Schließlich sind Polizei, Geheimdienste und Militär drei staatliche Gewaltapparate und Instanzen, wenn man so will, auf höchstem Niveau mit arbeitsteilig geregelten Zuständigkeiten für alle Formen von Verbrechensbekämpfung, die der Staat für nötig hält. Vom Taschendiebstahl über das Sexualverbrechen bis zur Flugzeugentführung und im letzten Fall auch einem militärischen Auslandseinsatz, wie er ja heutzutage unter anderem seitens der Bundeswehr in Afghanistan zu besichtigen ist. Bei all der Aufregung über die neuen Pläne, die sich wie gesagt der Sache nach die Aufregung sehr in Grenzen hält, mag man also zunächst einmal oder mögen wir zunächst einmal den Kritikern oder den kritischen Stimmen eins zu bedenken geben. Da gab es schon eine Menge vor dem offiziellen Eintritt im Kampf oder Eintritt in den Kampf gegen den Terrorismus. Rasterfahndung, die Speicherung von Fingerabdrücken, biometrische Daten, neue Pässe, Daten aus der LKW-Maut, die Überwachung öffentlicher Plätze, Telefonüberwachung, Online-Untersuchungen, der große Lauschangriff, die Weitergabe von Flugdaten, die Vorratsdatenspeicherung, der Einsatz der Bundeswehr im Inland, der Abschuss ziviler Flugzeuge, die Antiterrordatei, die Kronzeugenregelung, die gentechnische Identifizierung von Tätern. In Sachen Ausbau seines Ermittlungs-, Kontroll- und Repressionsapparats hat der bundesrepublikanische Staat seit dem 11. September, aber auch vorher, nichts anbrennen lassen. Die Kronzeugenregelung ist eine Sache, die ist schon relativ alt, ebenso die Überwachung öffentlicher Plätze, die Telefonüberwachung, die gibt es schon ganz lange. Also das ist einerseits kein neuer Standpunkt, andererseits wird durch das, was Heinz erklärt hat, über die Neudefinition der Sicherheitslage im Inneren ein quasi Kriegszustand im Inneren, ein Stachel in die Welt gesetzt, hier allerhand Verbesserungen in die Wege zu leiten. Die Sicherheitsapparatur in Deutschland ist auf dem neuesten Stand der Technik, darauf ist Schäuble stolz. Zeit Online zitiert ihn mit den Worten: Nach Auskunft des Innenministers ist die Antiterrordatei die modernste dieser Art auf der Welt. Zugriff haben das BKA, die Bundespolizeidirektion, die LKAs, also die Landeskriminalämter, die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der militärische Abschirmdienst, soweit das Zollkriminalbeamt. Sieh einer an. Beeindruckend. Und was schließt der Innenminister aus dieser wahrscheinlich nicht einmal erschöpfenden Aufzählung? Richtig, es reicht nicht. Von wegen unbefangen betrachtet könnte man glatt meinen, bei der Aufrüstung seines internen Repressionsapparates fehle es doch wirklich an nichts, ganz im Gegenteil. Das langt bei weitem noch nicht. So der offizielle Standpunkt und die höchstamtliche Auskunft. Dafür steht Schäuble und Co. Der Sache nach wird in der Tat der Sicherheitsapparat ziemlich grundsätzlich rund erneuert. Der gesamte Staatsapparat, der mit dem Erfassen und Zusammenfassen von Daten beschäftigt ist, wird einbezogen. Polizei und Geheimdienste, Staatsanwaltschaften und Ausländerbehörden, Melde- und Sozialämter, militärische Luftüberwachung oder Luftraumüberwachung und Arbeitsämter. Ihnen werden neue Kompetenzen und Pflichten unter diesem obersten Imperativ. Eine interne Gefährdungslage, Identität von innerer und äußerer Sicherheit verordnet. Da geht es ganz grundsätzlich ums Observieren, Belauschen und Verhaften, um die Bedingungen und Fristen, um Unschuldsvermutung und Nachweispflichten und die neuen Erlaubnisse. Es sollen neue Sitten in den staatlichen Herrschaftsapparat einziehen. Das ist Schäubles erklärtes Ziel. Vorangetrieben von dem Standpunkt der Verhinderung des noch nicht identifizierbaren sogenannten Schläfers, also schlafenden Terroristen. Heinz, diese Sache hat einerseits der quantitativen Seite nach ein wirklich beeindruckendes Ausmaß genommen. Da liegt aber ein qualitativer Übergang, den der Staat von seinem neuen Standpunkt aus macht, drin. Kannst du uns den vielleicht mal erläutern?
Ja, den erzählt einem der Schäuble ja jeden Tag. Es hilft noch gar nichts, sagt er, dass er da beim Quantum zulegt und dass da Geld keine Rolle spielen darf. Und das sagt ja auch keiner so leicht beim fälschungssicheren Personalausweis, was das jetzt wieder kostet und meine alte Kennkarten, die hätt's doch auch noch getan. Das reicht alles gar nicht, was da zugelegt wird. Sondern der Schäuble sagt, das Zulegen beim Quantum muss sein, aber das reicht bei weitem nicht, weil die Dienste, die dürfen zu wenig. Und das ist gewissermaßen das Hauptmanko. Das ist jetzt schon mal gut. Gerade hat der Franz eine Liste aufgeführt, was es da alles schon gibt auf dem Gebiet der staatlichen Repression, auf dem Gebiet der staatlichen Sicherheitsorgane. Und das ist ja alles rechtlich geregelt, was die alles dürfen. Und die sollen jetzt total zu wenig dürfen. Wie kommt es zu dieser Sichtweise? Naja, sehr einfach. Im Lichte dieser eingetretenen terroristischen Gefahr und der quasi kriegsmäßigen Konsequenzen, die von oben aus ihr gefolgert werden. Da kommt das her. Man muss ja die Betonung nur so legen, trotz aller unserer Sicherheitsanstrengungen haben Attentate stattgefunden und versuchte Attentate. Also, im Lichte der eingetretenen terroristischen Gefahr nehmen sich alle Ermächtigungen die der Staat seinen Ordnungsorganen immer schon gestattet hat, auf einmal wie lauter Beschränkungen aus. Alle Kompetenzzuweisungen an die Sicherheitsorgane erscheinen in diesem Lichte wie Verbote, das Nötige zu tun und dafür dann beim Nötigen schon auch mal mehr als das Gebotene zu tun. Wisst ihr ja, worauf ich anspiele? Vom Verfassungsschutzpräsidenten bis zum Schäuble höchstpersönlich sagen die Leutchen doch die ganze Zeit, zum Beispiel, unter Folter erlangte sicherheitsrelevante Informationen müssen wir unbedingt verwenden, auch wenn sie unter Folter erlangt worden sind. Also da wird die Grenze des rechtsstaatlich Anständigen unentwegt hinausgeschoben. Und im Lichte dieser eingetretenen terroristischen Gefahr, da erscheinen all die sinnreichen Kompetenzabgrenzungen, meinetwegen zwischen Polizei und Geheimdiensten, auf einmal wie eine Behinderung erfolgreicher Staatsschutzkooperation. Dabei hat das selbstverständlich seinen guten sicherheitspolitischen Sinn. Das sagen einem ja die Bedenkenträger die ganze Zeit, wenn sie zum Beispiel davor warnen, die Informationsschranke zwischen Polizei und Geheimdiensten aufzuheben, wenn sie dann davor warnen, das wäre doch blöd, wenn der gerade eben eingeschleuste, verdeckte Ermittler gleich wieder auffliegt, weil ein x-beliebiger normaler Bulle Zugriff auf das Datenmaterial hat. Nein, im Lichte der Terrorismus-Definition sind solche Kompetenzabgrenzungen auf einmal die B- bis Verhinderung der nötigen Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane. Und überhaupt, unser rechtsstaatliches Gesetzeswesen und Kontrollwesen, was dann die Geheimdienste gesetzmäßig in die Welt setzt und betreut und dann auch wieder Kontrollorgane für ihr Wirken einsetzt und so Zeug, also dieses ganze rechtsstaatliche Gesetzes- und Kontrollwesen, das wird neuerdings aufgefasst wie eine einzige Bremse, wie eine Blockade des Gewaltmonopolisten. Und das geht nicht in einer Situation, wo der Gewaltmonopolist laut seiner eigenen Definition sich in einem Kriegszustand befindet, wo es ihm, dem Gewaltmonopolisten, also um sein Ein und Alles geht. Also, da wird aufgerüstet. Neue Gerätschaften werden herbeigeschafft und da jeder wissenschaftliche Fortschritt genommen. Und wie man erkennen kann, aus der Gentechnik folgt der Kollateralnutzen mit diesen Gendateien und so Zeug. Neue Vollmachten kriegen die Dienste eingeräumt. Alle Regelungen werden abgeräumt, die jetzt als Hindernis definiert sind, weil, das ist übrigens auch ein schönes Selbstbekenntnis des Rechtsstaats, das darf doch wohl nicht angehen, dass das Recht sich als Bremse der Staatsgewalt entpuppt. Nein, das Recht ist ein Hilfsmittel der Staatsgewalt und wo die Staatsgewalt ihre Maßstäbe steigert, dann wird dieses Hilfsmittel, das Recht, eben angepasst. Das ist die offensichtlich korrekte Reihenfolge im bürgerlichen Rechtsstaat zwischen Recht und Gewalt. Apropos Rechtsstaat, es gibt ja dann auch noch den vielsagenden Vergleich mit der Diktatur. Kennt ihr ja diese Sprüche, die im Zusammenhang mit Terror und Terrorismusbekämpfung da jetzt aufgekommen sind. Es sei eine Schwäche der offenen Gesellschaft, sagt man, dass die so viel duldet. Und eigentlich bräut's eine Diktatur, um dieser terroristischen Gefahr mit ihrer Heimtücke da gewachsen zu sein. Dieser Vergleich mit der Diktatur, der ist auch sehr vielsagend. Der sagt ja zweierlei an. Erstens sagt dieser Vergleich mit der Diktatur an, wir, die offene Gesellschaft, wir müssen sicherheitsmäßig sicherheitstechnisch, gewaltmäßig, mindestens so effizient sein wie eine Diktatur. Und zweitens verbreitet diese Botschaft, wir, die Demokratie, sind in Gefahr und müssen uns sicherheitsmäßig wappnen. Die verbreitet zugleich immer auch noch ein unerschütterlich gutes Gewissen. Im Sinne von, wenn so etwas Gutes, Schönes und Wahres wie unsere Demokratie, unsere offene Gesellschaft in Gefahr ist, dann muss sie zu den vergleichbar gewalttätigen Methoden wie ihr Feind greifen und ist deswegen doch einfach unvergleichlich.
Heinz, man kann in der Tat erschrecken, wenn man die Übergänge, die die bundesdeutsche Politik in Sachen Sicherheitsgesetze durchzieht, mit dieser geballten Wucht vorgeführt bekommt. Du hast es schon angedeutet, ich mag es bekräftigen. Nur bitteschön, damit es nicht bei diesem Begriffslosen, das kann doch nicht wahr sein, bleibt, sollte man sich auch Klarheit über den Standpunkt verschaffen, den der bundesrepublikanische Staat da ins Werk setzt. Und er hat es ja wirklich wahrlich in sich. Mit der Aufweichung der Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Bedrohung und der Definition einer Kriegslage neuen Typs hat es begonnen. Um dann den Führern aus den oberen Etagen der demokratischen Politik nichts durchgehen zu lassen, sollte zum Schluss noch in dieser knappen Stunde eine Frage wenigstens behandelt werden. Denn ist der deutsche Staat jetzt eigentlich Opfer oder Akteur? Ist er gezwungen oder nicht? Ist ihm das aufdiktiert? Oder wie steht die Sache? Denn bei der üblichen Betrachtung setzt ja die Politik darauf, dass beim Volk die eher harmlos anmutende Sprachregelung durchgeht: Deutschland ist terroristischen Angriffen ausgesetzt. Also muss die Politik ihren Gewaltapparat in der besprochenen Form aufrüsten, weil sie gar nicht anders kann. Darauf sollte man nicht hereinfallen. Da ist nämlich die folgende Auskunft des Bundesinnenministers schon ehrlicher und aufschlussreicher. Entnommen einem Artikel aus der Zeit vom 24. August des vergangenen Jahres nach dem missglückten Anschlag mit Kofferbomben in zwei Regionalzügen. Da schreibt Schäuble: Ich habe immer gesagt, wir sind Teil eines weltweiten Bedrohungsraumes. Die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus kennt keine Insel der Seligen. Zum ersten Mal war jetzt ein Anschlag in Deutschland in der unmittelbaren Durchführungsphase. Wir haben schlicht Glück gehabt, dass die Sprengsätze nicht funktionierten. So nah war die terroristische Bedrohung noch nie. Zitat Ende. Und um unmissverständlich klarzustellen, wie das mit der, Zitat, Auseinandersetzung mit dem Terrorismus gemeint ist, bei der es keine Insel der Seligen, so die Sprachregelung gebe, fügt er hinzu, Zitat, an den Maßstäben der internationalen Terrorismusbekämpfung muss bedingungslos festgehalten werden. Wir können nicht die Haltung vertreten, wenn wir uns nicht einmischen, passiert uns nichts. Dafür sind wir nicht unbedeutend genug. Zitat Ende. Das ist ja mal ein Klartext. Sich nicht einmischen, was einem doch gleich einfallen würde, um nicht Angriffen ausgesetzt zu sein. Das, so Schäubles klare Aus- und Ansage, geht nicht. Und warum eigentlich nicht? Die Antwort hat es in sich. Abwarten kein Angriffsziel bieten und das Leben der Bürger mit allen Mitteln schützen? Das hieße ja, nach Auskunft des Innenministers, sich klein und unbedeutend machen. Und das geht auf keinen Fall. Nein, dass Deutschland sich klein macht, um nicht in den Zielkatalog der Dschihadisten zu geraten, kommt einfach nicht in Frage. Dieses Land ist nicht unbedeutend, es ist bedeutend und will bedeutend sein, wenn es um die Herstellung und Sicherung der Ordnung in der Staatenwelt nach den Maßstäben von kapitalistischer Wirtschaft und staatlicher Gewaltausübung auf der Welt geht, so wie sie bei uns herrscht, und um die Unterdrückung der Feinde, die man sich damit schafft. Die Politik will und weiß, dass sie sich mit ihrem weltweiten Wirken Feinde auf dem gesamten Globus einhandelt. Wo das marktwirtschaftliche Geschäftsleben und das durch es verursachte Elend und die dafür notwendige Absicherung und Begleitung dieses Geschäftslebens durch maßlos, also absolut überlegene staatliche Gewalt die einzig akzeptierten, gültigen Verkehrsformen sind. Wir sind eine bedeutende Nation, sagt Schäuble, und wollen überall mitmischen. Zurückhaltung kommt in diesen Fragen auf keinen Fall in Betracht. Dass dabei Bürger im Krieg gegen die frommen Feinde des Westens Opfer von Anschlägen werden können, spricht nur für eins, nämlich für verschärften Kampf und nie und nimmer für vorbeugende Zurückhaltung. Darauf haben sich die Deutschen einzustellen. Basta.
Ja, in einem Sinne mag ich den Schäuble immer ganz, ganz gerne leiden. Der ist ein solch beinharter Gesinnungstäter, dass er manchmal Sprüche bringt, die sind nah an der Wahrheit. Aber er bringt sie deswegen, damit alle Leute in ihrer patriotischen Gesinnung an dieser bitteren Wahrheit festhalten und zu dieser bitteren Wahrheit Ja sagen sollen. Das ist dem sein Ideal und sein Standpunkt in Bezug auf die Gesinnung, die im Volke herrschen müsste. Deswegen, wo er Recht hat, hat er Recht, der Mann. Bloß spricht es gerade nicht für die Staatsräson, die er da vertritt und für die er agitiert, sondern in unseren Augen genau umgekehrt. Also, ich komme zum Fazit aus unserer Analyse der Sicherheitsgesetze. Das heißt, das Privileg, einer Nation anzugehören, die nicht unbedeutend genug ist, Zitat Schäuble, um von den Terroristen außer Acht gelassen zu werden. Das Privileg, einer solchen Nation anzugehören, hat einen doppelten Preis. Der erste Preis ist die Bedrohung durch terroristische Anschläge auf das zivile Leben dieser Nation. Und wenn sich die Vorsteher dieser Nation nun einmal, sagen wir mal, mit Kalibern wie den USA vergleichen wollen und nicht etwa wie Grönland, ja, Grönland hat wahrscheinlich wirklich nicht zu gewärtigen, Anschlagsziel von Bin Laden zu werden, dann ist jedenfalls der deutsche Mann und die deutsche Frau und das deutsche Kind und der deutsche Hund, die sind unterschiedslos von ihrer politischen Obrigkeit zum Material von deren weltweiten Ambitionen deklariert. Das ist also der erste Preis, Angehöriger dieser Nation zu sein. Der zweite Preis dafür, der ist das Sicherheitsbedürfnis der staatlichen Gewalt und seine Konsequenzen. Denn die Schutzpflicht des Staates gegenüber seinen Bürgern, wie verwirklicht die sich? Die verwirklicht sich in einer möglichst totalen Kontrolle des Alltags dieser Bürger. Die Verfolgung der Feinde aus dem Morgenland wartet nicht auf deren Taten, sondern wird präventiv tätig und stellt zur Gefahrenabwehr erst einmal das ganze Volk unter den Verdacht potenzieller Täterschaft und sortiert dann. Mit der zentralen Anti-Terror-Datei, mit dem Ausbau der Internetkontrolle, flächenübergreifender Videoüberwachung und Verkehrskontrolle und mit der Beseitigung noch bestehender rechtlicher Schranken bei Wohnraumüberwachung und Rasterfahndung etc. pp. Rüstet sich der Staat, um den Kampf gegen Unbekannt zu entscheiden, ehe der Feind sich rührt. Was heißt das für die Normalos? Die Bürger haben die permanente Kontrolle und Überwachung hinzunehmen und darauf zu hoffen, dass ich schon die Richtigen treffen werde und nicht mal versehentlich sie selbst zu denen gezählt werden, die die Verfolgungsbehörden auf Basis irgendwelcher zusammenaddierter Raster als Staatsfeinde identifizieren und entsprechend behandeln. Also, es war eben schon immer etwas teurer, Bürger eines imperialistischen Mittelmonsters wie der Bundesrepublik Deutschland zu sein.
Wer weitergehendes Material zu der Sendung haben möchte, außer den schon zitierten Quellen, kann sich schlau machen unter www.gegenstandpunkt.com. Wer über diese Sendung mit uns diskutieren möchte, hat heute Abend am 7. Mai, danach in 14 Tagen am 21. Mai Gelegenheit dazu im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner-Straße.